neue Folge Jeder zählt ist da, der Karriere-Podcast der Charité. Und auf meinem Sofa sitzt heute Annette Strö, Innovationsmanagerin, die dem Satz, wir machen das schon immer so, wir machen das auch weiter so, endlich mal ein Ende setzt. Was sie da schon so alles bewegt hat und welche Veränderungen sie noch plant, das verrät sie mir hoffentlich jetzt. Du darfst dich jetzt auch nicht mehr bewegen. Nicht atmen. Annette, woher kommst du gerade und wo gehst du nachher noch hin, nach unserem Podcast?
Ich komme gerade aus dem Büro, aus der Invalidenstraße, gleich um die Ecke, wo wir ein sehr schönes neues Gebäude bekommen haben. Mit sehr lustigen und guten Kollegen. Und danach werde ich losflitzen, weil heute der Kinderabholdienst der meinige ist. In Richtung Kreuzberg.
Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Und heute hast du Dienst.
Heute
bist du sozusagen nur für uns?
Nee, ich war ja sowieso im Büro, aber hat danach ja noch diesen Zweitjob als Mutter.
Ja. Wir haben ja schon gehört, du bist Innovationsmanagerin der Charité. Und wir haben auch mal gefragt, was Leute sich so darunter vorstellen, was das sein könnte. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Was denkst du denn, was macht eine Innovationsmanagerin?
Schaut, wie man Arbeitsprozesse optimieren kann mit neuen Technologien, KI zum Beispiel, um da einfach Abhilfe zu schaffen und dann solche Probleme zum Beispiel wie Personalmangel vor allem zu beheben.
Na, mit innovativen Konzepten ums Eck kommen.
Ui, ey, bei Innovationen geht es ja immer um Fortschritte, um positive Entwicklungen. Und ich schätze, dass die versucht, das so zu managen, dass diese positiven Entwicklungen in Gange kommen.
Innovationsmanager? Boah, das ist eine schwierige Frage. Weiß ich natürlich auch wieder nicht. Aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass sie dafür da sind, neue Konzepte zu entwickeln. Für eher so, glaube ich, aber im wirtschaftlichen Rahmen des Krankenhauswirtschaftens. So in der Richtung würde ich denken, genau.
Also ich finde das hochinteressant, weil ich natürlich auch erstmal an Krankenhaus denke ich, da gibt es Ärzte und Krankenschwestern und das war es dann auch langsam. Aber es gibt wirklich Berufsgruppen, da wäre ich so gar nicht davon ausgegangen. Erzähl uns doch mal, was du bist, was du wirklich machst.
Ja, ursprünglich bin ich ja Designerin. Also, aber was macht ein Designer oder eine Designerin am Krankenhaus, war ich auch mal gefragt. Ich glaube, was Designer halt können, ist, dass man ganz viel mit NutzerInnen zusammenarbeitet. Und das mache ich hier auch. Und im Krankenhaus hast du ja ganz, ganz viel Design gefahren. Das war schon immer so. Das haben wir immer schon so gemacht. Und ganz oft, wenn man sich mal ehrlich hinterfragt, machen diese Prozesse oder manche Dinge einfach gar keinen Sinn, nur weil sie schon immer so gemacht wurden.
Mein Intendant in Potsdam vom Theater hat immer gesagt, ich mache seit 30 Jahren Theater, du vertraust mir jetzt und machst das so. Und ich dachte auch immer, das heißt doch nicht, dass du es 30 Jahre lang richtig gemacht hast.
Ja, und vor allem im Zuge von Digitalisierung ändert sich ja sehr, sehr viel. Und ich darf ganz, ganz viel mit Menschen aus der Krankenversorgung zusammenarbeiten, wie man Sachen anders und besser machen kann. Das seien es Prozesse, also wie die eine Stimme das gesagt hat, die macht bestimmt Prozesse, weil ganz viele Prozesse kann man durchaus optimieren in der PatientInnenversorgung. Und es können aber auch richtig Produkte sein. Also eine wundervolle Stationsleitung bei uns hat eine Idee gehabt mit einem Anästhesisten bei uns zusammen, ein Kommunikationstool für die Intensivstation zu bauen. Und da unterstützen wir jetzt, dass wir wirklich das Ding bauen, ausprobieren, löst es das Problem. Wenn das wirklich gut funktioniert, rollen wir das überall aus bei uns. Und das bringt total Freude, sowas begleiten zu dürfen.
Man hört schon, du arbeitest wirklich ganz eng mit deinen Mitarbeitern zusammen, die also wirklich sozusagen an der Quelle sind und dir auch sagen wahrscheinlich, was verändert werden muss oder auch Ideen zu dir bringen können. Sind das alle Bereiche oder arbeitest du speziell mit ein paar Bereichen zusammen?
Also ich arbeite in der Krankenversorgung, also ich mache jetzt nicht Forschung und Lehre. Das grenze schon mal einmal ein. Ich habe keine Mitarbeiter in dem Sinne, sondern so Kollegen. Und dadurch, dass wir sehr viel hospitieren und sehr viel einfach anwesend sind, sind wir auch ansprechbar. Und ich freue mich wirklich über alle Kontakte, wenn man so hospitiert und wieder was Neues kennenlernt. Und dann siehst du mit einmal so, oh, da schimmert auch wieder eine Idee. Und bisher gab es irgendwie nicht so einen Kanal oder irgendwie eine Anlaufstelle, wo man das so abladen konnte. Weil es gibt bei uns einen wundervollen Accelerator, der digitale Ideen, die in Ausgründungen enden, begleitet, aber viele, so ein Prozess ist ja nicht eine Ausgründung später, wo du Geld verdienen kannst, aber das kann einen großen Effekt auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden und Patientinnen haben. Und was kommt dann zu mir? Und wir werden jetzt auch in 24 da eine richtig einen Ort für schaffen, das heißt Transformationswerkstatt Krankenversorgung, und da werden wir solche Sachen viel mehr fördern und angehen und weiter unterstützen, dass wir wirklich mal umsetzen und ausprobieren. Weil du findest ja nur raus, ob es funktioniert, wenn du es mal machst, aber dafür muss man es auch mal angehen.
Gab es diese Position schon vorher oder bist du die erste deiner Art an der Charité?
Ich bin die erste meiner Art an der Charité.
Toll, und du hast ja auch beschrieben, dass du dir schon lange gewünscht hast, vielleicht an die Charité zu kommen, und da schon so beobachtet hast, dass es da, weil es einfach so viele Sachen gibt, die da zu ändern sind und vielleicht auch zu digitalisieren. Wie kann man sich das vorstellen? Also was hast du vielleicht beobachtet, wo du dachtest, Mensch, da müsste man mal echt mal ran und jetzt müsste ich mal kommen und vielleicht da mal helfen?
Also ich bin ja nicht eine Fee. Also das Tolle ist ja, dass diese, man müsste doch mal, wie du es gerade schon gesagt hast, diese man müsste doch mal, die schlummern ja wirklich in unseren Mitarbeitern. Also das hast du ganz oft, dieses, oh, man müsste doch mal dies und das machen. Und dann flupp ist es aber weg, weil es keiner aufnimmt, diesen Ball. Und ich glaube, dieses Projekt, wo ich vorhin sprach, von Tom und Nico, die dieses Kommunikationstool für die Intensivstation bauen. Also wenn du auf eine Intensivstation gehst, siehst du ganz oft so vollgeschriebene Arme und Hände und kleine Mini-Zettelchen, wo diese rübergeworfenen Infos so landen. So, ah, CT verschiebt sich oder...
Ach, das schreiben sich die Ärzte oder Mitarbeiter dann auf den Arm? Ja, weil du bist ja gerade am
Waschen. Genau, du bist ja gerade meinetwegen am Waschen oder Umlagern oder machst irgendwas gerade mit den Medikamenten und dann so, ah ja, hier übrigens, die haben angerufen unten, die haben Stroke-Alarm, verschiebt sich etwas, du musst ihn jetzt nicht abtüdeln, geht mal eine Viertelstunde später runter. Und das kannst du dir noch merken, aber ganz viele andere Sachen, die würden ja sonst im Nirvana landen, und dann wird es immer so schnell auf entweder meistens so eine Kitteltaschenzettel gekritzelt oder auf irgendwelche
Arme. Wie Spickzettel in der
Wie
Schule
Spickzettel, ja. Oder das musst du irgendwas musst du dokumentieren, aber jetzt bist du gerade am Machen beim Patienten und dann machst du es erst später. Und das war so offensichtlich, dass du so dachtest, so, das ist, macht ihr jeden Tag so, aber ist doch, also gibt's da nicht was? Und da hatte Tom eine Idee und Nico auf einer anderen Station dasselbe, und das war dann irgendwie so, ja, jetzt lass doch mal das, man müsste doch mal angehen.
Und jetzt haben Sie so ein Gerät auf der Station, wo Sie das schnell eintippen können? Oder wie kann man sich das ganz konkret...
Das ist so ein ganz großes digitales Whiteboard, was aber auch verbunden ist mit dem Bettplatz. Weil du brauchst die Informationen ja nicht in einer Kanzel am Whiteboard, sondern wenn irgendwas ist, bist du gerade am Bett. Und dann im besten Falle wird dir da auf dem Bildschirm dann gezeigt, Angehörige sind gerade da, können wir reinschicken, und du kannst dann kurz so sagen, so, nee, 15 Minuten, ich bin gerade am Waschen oder ich bin gerade den...
Du gibst sozusagen Informationen an andere Leute.
Genau, damit das ist ein bisschen, wie kann ich eigentlich die Kommunikation zwischen Kanzel und Bettplatz auf einer Station verbessern? Weil das sonst immer läuft, du musst entweder hinlatschen, also Anruf kommt in der Kanzel an, du musst hinlatschen und der fliegenden Person Bescheid sagen oder anrufen.
Der fliegenden Person habe ich gerade verstanden.
Der fliegende,
aber fliegende Personen sind es wahrscheinlich manchmal.
Sie können fliegen und fliegen.
Ja,
wir haben genau solche Leute vor uns.
Sehr toll. Was gibt es noch aus, sage ich jetzt mal, 2023, wo du sagen würdest, da bin ich echt stolz drauf, was wir da geschafft haben an Veränderungen? Und gibt es eigentlich auch Innovationen, die nicht viel Geld kosten, die man verändern kann?
Ja, also 2023 hatten wir ein Projekt, das hieß Station 2030, wo es darum ging, interprofessionell besser auf Station zusammenzuarbeiten. Also, dass man so besser die verschiedenen, also ärztlichen Dienst unter anderem und im pflegerischen Dienst besser verknüpft. Und da haben wir Prozesse auf Station geändert.
Geärgert.
Ja, manche verärgert und die Sachen geändert. Und das kostet ja nicht Geld, aber das kostet Engagement. Und das kostet den Willen, was zu ändern, und auch die Bereitschaft, was zu ändern. Und da habe ich ganz eng mit einer Intensivstation in Steglitz zusammengearbeitet. Und die haben zum Beispiel eine gemeinsame Übergabevisite eingeführt. Weil da startete der pflegerische Dienst, startete um 6.35 Uhr, die Ärzte um 7. Die haben sich im Prinzip in der Übergabe zwischen dem Spät- oder dem Nachtdienst und dem Frühdienst dieselben Sachen über die PatientInnen erzählt. Teilweise die Pflege noch ein bisschen näher dran, noch mehr Details. Aber haben nicht miteinander geredet. Und da haben wir es so gemacht, wieso startet ihr nicht gleichzeitig und macht dann in der Visite, erzählt ihr euch alle wichtigen, relevanten Infos für alle Berufsgruppen am Bett. Und das haben wir dann mal ausprobiert. Und es war auch so dieses, warum macht ihr das so? Ja, das haben wir immer schon gemacht. Pflege startet um 6.35 Uhr. Ja, aber macht es Sinn? Pff, ja, können wir mal ausprobieren.
Ja, krass, und, ne? Wie man dann doch, wie die Menschen einfach so gepolt sind, dass sie sich ganz oft Veränderungen wünschen und auch viel zu schimpfen haben. Und kommt es dann dazu, ist es erstmal etwas verunsichernder?
Ja, aber es ist auch okay. Also es hat, auch da war das nicht ein Selbstläufer, muss ich auch ehrlich sagen. Also nicht gerade, also viele Sachen ja, aber dieses Arbeitszeitmodell ist schwierig. Und es ist auch verständlich, weil natürlich diese manche Routinen sich einfach in Familien geprägt haben. Wenn du immer gewöhnt warst, zu einer bestimmten Zeit zu Hause zu sein oder aus dem Haus zu gehen, dann ist es erstmal schwierig, die ganze Familie auf die neuen Zeiten anzupassen. Auch wenn es nur eine halbe Stunde
kommt. Kommen dann jetzt die Ärzte früher oder die pflegenden Leute später?
Wir werden uns wahrscheinlich, also es ist immer noch Diskussion, aber es wird wahrscheinlich darauf hoffentlich hinauslaufen, dass sie beide um 6.55 Uhr starten. Dann müssen die Ärzte ein bisschen minimal früher und die Pflegenden dürfen ein bisschen später.
Und bist du auch im Gespräch mit Patienten und Patientinnen, um beziehungsweise was wird für die, also was hast du für die für Ideen, was da geändert werden müsste, dass es für die leichter wird? Beziehungsweise hattest du mir auch ein tolles Video aus einem anderen Land geschickt, ne, wo wirklich schon bahnbrechende neue Sachen stattgefunden haben. Vielleicht kannst du mal kurz davon berichten, was da so ist und was dich auch so begeistert daran.
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das ist von 2015 oder so das Video. Ich glaube, das war einer der Gründe, weswegen gesagt habe, ich möchte unbedingt an die Klinik. Das war eine Designagentur. Designer, die haben an einem Krankenhaus in Oslo den Prozess geändert von Brustkrebspatientinnen, von ich habe einen Befund, ich muss zu der Klinik, es soll abgeklärt werden, bis zu ich kriege die Diagnose und damit die Behandlung. Das hat 3 Monate gedauert und man kann sich ja vorstellen, mit wie viel Ängsten diese 3 Monate beladen sind. Und die sind hingegangen und haben einfach mal geguckt, woran liegt es denn, wo sind so die Flaschenhälse etc. und haben diesen Prozess neu gemacht und auch, welche Informationen kriegst du wann von wem? Wer ist wann für dich ansprechbar? Auch das mal sich angeguckt und haben es wirklich geschafft, von 3 Monaten auf 5 Tage runterzukommen. Von ich habe was, ich kriege einen Termin in der Klinik und ich krieg dafür meine Diagnose gut oder schlecht. Weil teilweise war es wirklich so, dass Patientinnen davor gesagt haben, ich habe zwar dann die Diagnose gekriegt, aber endlich hatte ich einen Ansprechpartner. Und denkst du, oh Mann, wie hast du denn bitte gelitten in den 3 Monaten davor? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich glaube, viele auch unserer Prozesse, gerade in den Ambulanzen, müssen wir uns echt an die Nase fassen, kann man verbessern. Und wir sind dran, aber es dauert noch ein bisschen.
Und jetzt sagst du auch, das ist von 2015. Ich glaube, du hast auch geschrieben, Deutschland ist da irgendwie schon wieder so ein bisschen hinterher. Woran liegt das? Wir sind so fortschrittlich in so vielen Punkten. Liegt es an unserem langsamen Internet?
Es liegt nicht an dem langsamen Internet. Ich glaube, also Innovationen in Krankenhäusern sind meistens immer neue OP-Methoden, neue Pharmazeutika, Forschung etc. Das ist so, was man mit dem Innovationsbegriff in Universitätskrankenhäusern verbindet. Aber dass wir unser System und unser Handeln und wie wir mit Menschen umgehen und wie wir arbeiten, auch innovativ verändern können, das ist einfach noch nicht so auf dem Schirm. Und auch das ist ja auch ein Investment. Ne? Also es ist ja nicht so, ich mache da was und ich kriege dann irgendwie Geld dafür, sondern ich sorge dafür, dass sich meine Mitarbeitenden und meine PatientInnen besser fühlen, ist ja eine Sache, die du nicht sofort messen kannst, aber die super wichtig ist und Gott sei Dank immer wichtiger wird und auch als, wenn du willst, irgendwie KPI irgendwie dann doch messbar ist. Und ich glaube, wir kommen dahin, aber es ist in Deutschland einfach noch nicht so, so ein Selbstläufer. In Amerika, weißt du, das ist ein anderes System. Da haben die teilweise viel mehr Innovation Centers, weil die Leute dafür zahlen sehr viel, dass sie ins Krankenhaus kommen. Und da erwarten sie auch eine gute Experience. In Deutschland, heißt nicht umsonst Krankenhausfraß, erwartest du fast schon gar nichts mehr teilweise. Aber wir sind da total dran, dass wir da auch viel besser werden. Wir sind uns der Probleme bewusst und du kannst da ja auch durch wenig viel machen. Also du brauchst ja gar nicht so viel Geld. Es muss nur einfach mal der Fokus drauf gesetzt werden und da sind wir dran.
Und was ich auch immer wieder spüre, wenn du jetzt drüber sprichst oder ich drüber nachdenke, ist wirklich dieses in den Gewohnheiten so ein bisschen festzustecken. Geht dein Job auf dich selber auch über? Also versuchst du auch mit dir selber innovativ zu sein? Oder wo bist du so richtig uninnovativ und steckst in deinen eigenen Gewohnheiten vielleicht auch fest?
Kann ich jetzt echt gar nicht sagen. Müsstest du wahrscheinlich meinen Mann fragen. Der wird dir sagen, dass ich nicht aufräume. Nee, keine Ahnung.
Bist du jemand, der sich permanent versucht, auch weiterzuentwickeln?
Ja, das schon. Also ja, das kann man schon sagen. Aber ich habe es jetzt nicht als Lebensmotto, dass ich das unbedingt immer muss. Also dass ich mich andauernd nicht frage.
Kann ja auch zu einem Sport werden, der, sage ich mal, so ein bisschen fehlgeht, ne? Wenn man zu viel ja. immer sagt, irgendwie jetzt muss ich ständig aus meiner Komfortzone raus, ja, oder genau. mich immer weiterentwickeln.
Ja.
Ja.
Ich bin auch manchmal gemütlich und ich gebe es auch zu, liege auch gerne auf dem Sofa oder muss nicht die ganze Welt bereisen, wenn ich die Ostsee schön finde. Also finde ich, man darf, finde ich auch in Gewohnheiten, wenn sie valide und okay sind, noch hängen bleiben.
Du hast gerade schon angedeutet, du kommst von der Ostsee, ne? Du kommst aus Schleswig-Holstein und da fährst du auch gerne mal hin zurück, wenn du dich entspannen willst. Wie geht's dir als Ostseekind in so einer Großstadt? Wie fühlst du dich in Berlin?
Ich finde es super. Ich mag Berlin total gerne. Ich mag Berlin, weil es einfach so divers ist. Wir wohnen mitten im Mang in Kreuzberg. Da ist es sehr bunt und sehr wild. Und ich finde es super. Aber trotzdem finde ich, also so zum Erden muss ich ab und zu mal den Horizont sehen und niemanden sehen. Und das kann man in Schleswig-Holstein ganz gut.
Nochmal kurz zurück dazu. Du bist ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich Produkt- und Medical Designerin. Hätte auch jemand mit einer ganz anderen Erfahrung diesen Job haben können? Also ist das eher auch was Innovatives, dass du jetzt mit deiner Erfahrung diesen Job bekommen hast? Und du hast auch schon oft angedeutet in der Öffentlichkeit, du wünschst dir eigentlich mehr Designer und Designerinnen hier an der Charité. Ja.
Also Design ist ja auch kein Hexenwerk, ne? Das ist ja, ich sage mal, Empathie und Logik. Und man muss es halt auch umsetzen, weil in diesem Intro sagten die, ja, die kommt dann mal mit einem Konzept um die Ecke. Aber was nützt dir ein Konzept, wenn du es nicht umsetzt? Also ich glaube, was Designer haben, ist dieses so, ja, okay, und jetzt lass doch mal machen. Was heißt es denn? Jetzt lass doch mal ausprobieren. Lass doch mal einen Prototypen bauen. Lass doch mal davon lernen. Ich glaube,
so dieses handfeste Umsetzen, dass es ja einfach und so einen auch praktischen dieses, Gedanken hat.
Ja, und dass du halt viel mit NutzerInnen zusammenarbeitest. Also in meinem vormaligen Leben in den Designbüros sind wir halt ganz, ganz viel User Research machen gegangen. Das heißt, dass du Menschen zu Hause besuchst und guckst, wo drückt der Schuh so, ne? Und auch verstehst, warum zum Beispiel manche Menschen nicht therapietreu sein können. Also es wird da immer gesagt, ja, wieso denn die Diabetiker, die kriegen das ja nicht hin und die ist doch voll doof und wieso kann denen das nicht mal jemand erklären, ich habe denen das doch gesagt. Aber wie mega schwer das ist, eine Ernährung komplett umzustellen, sein Leben komplett umzustellen mit einer Erkrankung.
Der Freund von meiner Mama kriegt es auch nie hin mit seiner Diabetes. Ja. Immer wenn wir irgendwo hinfahren, sagt er, ach scheiße, ich habe schon wieder vergessen, mir einen Apfel mitzunehmen oder irgendeine Kanüle fehlt, dann drehen alle durch im Urlaub, weil sie denken, er ist kurz, er stirbt gleich. Es ist tatsächlich ein schweres.
Es ist halt super schwer und ich finde, du kannst nicht irgendwie sagen, so, ich habe das jetzt als Arztärztin demjenigen erklärt und jetzt muss der doch einfach mal machen und dann ändert sich das auch. Es ist mega schwer und zu verstehen zum Beispiel, warum therapietreue Compliance so schwer ist, das war zum Beispiel eine unserer Aufgaben, um bessere Produkte und Services zu machen, damit die Menschen leichter damit leben können. Und das kann ein besser beschriebener Flyer sein, das kann ein digitaler Service sein oder was ganz anderes oder ein Diabetes-Pen, der besser mit dir spricht und dich darauf hinweist, mitgenommen zu werden.
Wie viele Leute sind in deinem Team und wie würdest du die Atmosphäre so beschreiben, die bei euch herrscht? Und gibt es tatsächlich offene Stellen oder was bräuchte man für Voraussetzungen, um sich bei euch zu bewerben? Oder vielleicht, was müsste man vorher studieren oder für eine Ausbildung machen, um sich bei euch zu bewerben?
Also ich bin im Team des sogenannten CMIO, kann niemand mit was mit anfangen mit dem Begriff. Das ist der Chief Medical Information Officer.
Klingt super cool.
Ist auch ein super cooler Typ. Ist auch ein cooler Typ. Aber wir sind dafür zuständig, die Krankenversorgung zu digitalisieren. Wir sind ein großes, diverses Team. Und du kannst Gott sei Dank gar nicht sagen, du musst jetzt das und das haben oder sein, um bei uns reinzukommen. Also wir haben BWLer, wir haben, ich glaube, Politikwissenschaftler ursprünglich, Leute, die aus einer Beratung kommen. Markus kommt aus der Pflege, Enrico ebenso. Also Anästhesisten haben wir, Felix, der das Team leitet, ist auch ursprünglich Anästhesist, leitet auch das Institut für medizinische Informatik. Also das macht es aber auch irgendwie aus, weil dann hast du, das ist ja nicht so alles so geradlinig, sondern du hast ja verschiedene Standpunkte. Und wenn du so verschiedene Köpfe hast, die verschieden über Dinge denken, dann hat man meistens auch viele Perspektiven und die Sache von verschiedenen Winkeln aus beleuchtet, bevor man irgendwie sagt, das ist jetzt so und das machen wir jetzt so.
Ich habe auch das Gefühl, dass du jemand bist, der wirklich alle Meinungen von allen Menschen gerne mit einbeziehen würde oder alle Ideen auch erstmal ernst nimmt und überlegenswert findet. Wahrscheinlich kommen auch manchmal Ideen, wo man sofort denkt, vergiss es, also das ist jetzt echt
gar nicht. Vor allem, weißt du, wenn jemand erstmal, ich finde, wenn jemand sagt, ich habe da eine Idee, ist das ja schon mal ein Riesenschritt, weil das gibt ja ganz viel von einem selber preis. Und wenn jemand eine Idee hat, dann ist da ja auch ein Problem, was die Person gesehen hat. Und vielleicht ist es nicht die Idee von dieser Person, die das 100% löst, aber die gibt doch den an, so den Ping, daran zu gehen. Und deswegen finde ich, das ist alles wertvoll. Und ich finde es auch, also ich finde, wenn man sich erstmal traut, mal zu machen, weil es ist ja so einfach, immer zu sagen, es ist total doof und es klappt nicht, wir müssen digitaler werden. Aber wie es denn funktioniert, da machen sich die wenigsten darüber Gedanken. Und wie schwer das auch ist und dafür eine Lösung zu entwickeln, finde ich total super.
Und wie geht es dir persönlich gerade in der Zeit, in der wir leben, in der es total schwer ist, alle Meinungen unter einen Hut zu kriegen und alle zu beachten und nicht zu bewerten und offen zu sein für den anderen und so. Wie geht's dir gerade so damit? Wie gehst du damit um?
Meinst du jetzt auf so generell das Politische um einen rum?
Ja. Auch die Stimmung, finde ich, die hat sich verändert in den letzten Jahren, oder?
Ja, auch in den letzten Wochen. Also, ja, bin ja gerade durch Berlin-Mitte gefahren und den ganzen Groll um mich rumschreiend abbekommen.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte ein Patentrezept. Ich finde, Kommunikation hilft immer und auch Ehrlichkeit. Also ich finde, sowohl im Job als auch in der Politik muss man manchmal auch einfach mal ehrlich sagen, wie es ist. Weil wenn man Leuten auch sagt, so und so ist es und jetzt in dem Falle, Leute, wir haben einfach kein Geld mehr, dann kriegt man vielleicht auch eher mal so ein Verständnis.
Und man nicht falsche Hoffnungen macht.
Ja, weil ich meine, weißt du, so, also jetzt kommen wir zum politischen Exkurs, aber das war ja gar nicht geplant, aber irgendwie da muss man auch mal so fragen, klingt auch pathetisch, aber ich sehe so, was kann ich eigentlich von meinem Arbeitgeber machen? Ich kann ja nicht immer nur fordern, fordern, fordern und alles ist doof, sondern das ist ja ein Konstrukt aus uns allen. Weißt du, auch auf die Charité lebt von uns allen. Und man kann ja nicht erwarten, dass von oben irgendjemand mit einem Zauberstab kommt und Probleme löst. Und genau das ist ja auch so. Ich ermutige ja die Leute, diese Probleme selber zu lösen. Weißt du? Und ich glaube, nur so kann es wirklich gut werden. Also ich erwarte nicht, dass Menschen mit Taschen voller Geld oder mit problemlösenden Konzepten um die Ecke kommen, sondern muss vielleicht einfach mal selber machen und auch mal akzeptieren, wenn Sachen so sind und dann halt gucken, wie man sie anders löst.
Ja. Nochmal kurz zur Digitalisierung, von der du ja oft auch also sprichst, dass es in Krankenhäusern in Deutschland so viel Bedarf daran gibt. Für mich ist immer schwer vorstellbar, wie mehr Digitalisierung dazu führen soll, vielleicht mehr Nähe zum Patienten herzustellen oder ein besseres Gefühl zwischeneinander oder so, weil das so was Technisches ist. Mhm. Kannst du mir das erklären, wie das möglich sein könnte? Und siehst du selber Grenzen auch bei der Digitalisierung oder ist das für dich ein offenes, grenzenloses Feld?
Also ich glaube, Krankenversorgung lebt Gott sei Dank immer noch von Menschen. Also es ist die menschliche Nähe, die einen ja auch besser fühlen lässt. Und du kuschelst ja nicht mit dem Computer. Aber wenn du zulassen kannst, dadurch, dass du
Beispiel... Das weißt du gar nicht.
aber wenn du Menschen einfach wieder Zeit gibst, dass du halt nicht zum Beispiel bei einer Ambulanz nur ein Telefon hast, was dauerbesetzt ist und du dich als Patient ärgerst, dass du keinen Termin kriegst und die Menschen nicht erreichst, sondern meinetwegen durch ein Patientenportal, was wir jetzt ja auch bekommen, Terminbuchung und Ähnliches erleichtern kannst, deine Dokumente vorab hochladen kannst, nicht mit diesen Aktenordnern da immer in der Ambulanz vorbeikommen musst. Das gibt ja schon mal irgendwie Luft, um wieder bessere Behandlung machen zu können. Wenn du es dann noch hinbekommst, durch KI die Sachen gut zu scannen, dass der Arzt, die Ärztin die relevanten Infos serviert bekommt und sich nicht durch 1000 PDFs klicken muss, die da hochgeladen sind, dann hast du ja auch wieder mehr Zeit gewonnen für das eigentliche Gespräch, die Aufklärung etc. Also es macht in sehr, sehr vielen Bereichen Sinn. Wir wollen ja nicht mehr faxen, weißt du? Also in deutschen Krankenhäusern wird ja noch wahnsinnig viel gefaxt, Gott sei Dank. Jetzt bei uns nicht mehr.
Nein, es gibt noch Fax.
Wir haben das vor kurzem abgeschafft.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
Was macht ein Clown in der Arztpraxis?
Faxen. Also würdest du sagen, wenn ich dich richtig verstehe, dass mehr Digitalisierung dazu führen könnte, dass man mehr Zeit für Menschliches hat?
Ja, und dass du mehr Zeit hast fürs Wesentliche. Und für mich ist das Wesentliche immer noch das Gespräch, der Kontakt, die menschliche Interaktion in Krankenpflege.
Und gibt es Grenzen für dich der Digitalisierung, wenn man auch Richtung KI denkt und alles? Oder siehst du das als was rundum Positives?
Also ich, mal gucken, wo es hingeht so, ne? Aber generell ist eine Unterstützung, also auch eine Entscheidungsunterstützung, was Diagnosestellung gibt, von einem Gerät, was alle Medizinbücher der Welt gelesen hat und mir sagen kann, ob meine Diagnose richtig ist oder mir vielleicht einen Hint geben kann zu einer anderen Diagnose, finde ich das sehr erstrebenswert. Aber also ich sehe da erstmal gar nicht Grenzen. Es ist ja auch teilweise einfacher, Zugang zu Krankenversorgung zu bekommen, wenn die Person nicht vor Ort sein muss. Also dieser ganze Telemedizinbereich oder auch, guck dir Länder an, wo es nicht so entwickelt ist. Da wäre das super, wenn man da eine bessere digitale Anbindung hätte. Von daher sehe ich da gar nicht, ich sehe eigentlich keine Grenzen, aber ich glaube, wir werden Gott sei Dank immer noch Menschen haben, die wichtig sind und die bleiben auch wichtig.
Mhm. Und hättest du vielleicht noch ein paar Ratschläge für junge Leute, die überlegen, ob sie ans Krankenhaus gehen sollten oder nicht und da so ein bisschen dran zweifeln, wie man vielleicht, also welche Werte wichtig sind, um am Krankenhaus zu arbeiten und was vielleicht auch das Schöne ist und Sinnerfüllte. In jedem Gespräch bis jetzt ging es in diesem Podcast sehr viel um das Sinnstiftende. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass wir gerade mehr denn je so danach suchen. Was ist das Sinnstiftende für dich und was könnte das für junge Leute am Krankenhaus sein?
Ich glaube, man geht sehr zufrieden nach Hause. Also ich finde es sehr, sehr sinnstiftend, weil du einfach was Gutes machst. Also es ist vielleicht ein Zeichen unserer Zeit, weil ich wollte nicht mehr, ich bin ja ganz bewusst aus Beratung und Designbüro gegangen und Wirtschaft ans Krankenhaus, weil mir der Sinn davor teilweise gefehlt hat. Und ich wollte was machen, was Sinn macht und was, klingt pathetisch, aber einfach Menschen hilft. Also weißt du, es gibt so viel Menschen, denen schlecht geht und die Charité hilft so viel, dass es Menschen besser geht. Und das finde ich irgendwie, da kann man zufrieden nach Hause gehen. Und ich möchte auch nochmal eine Lanze für diesen Pflegeberuf brechen, weil der wird ja auch immer in Deutschland so negativ dargestellt und irgendwie schlecht bezahlt, muss ein Po abwischen und so weiter. Also das finde ich ganz, ganz doof, weil es ist so ein toller Beruf. Also ich hospitiere gerade so auf Intensivstationen sehr, sehr gerne, weil es ist so spannend und so wertvoll und so toll, was dort passiert und was, wie unsere Mitarbeitenden gerade in der Pflege Angehörige und PatientInnen begleiten auf diesem Weg und das wirklich toll machen und so viel auch erleben, was wertvoll ist. Also ich gehe auch jedes Mal irgendwie dankbar, wenn ich auf der Intensiv war und denke so, ich dankbar, dass ich nicht dort liege, sondern gehen kann und auch keinen Angehörigen da gerade habe, aber auch dankbar, wenn ich sehe, was unsere Mitarbeitenden machen, damit diese Menschen wieder gesund werden. Und das ist schön zu sehen.
Und du hast ja auch gesagt, dass das manchmal Dinge in die richtige Perspektive rückt, so einen Tag da verbracht zu haben. Welche Dinge hat das in deinem privaten Leben in die richtige Perspektive gerückt, das mal zu sehen?
Diesen ganzen Kleinscheiß nicht mehr so ernst zu nehmen und auch, wie ist das, kommst du nach Hause und dann Mama hier, Mama da und denkst so, ich will irgendwie nur mal kurz meine Ruhe. Geht halt nicht. Aber auch das lässt mich sehr dankbar, die Kinder immer noch mal in den Arm nehmen. Denkst so, ach nee, meine sind gesund gerade und es geht ihnen gut. Und ich habe überhaupt welche und sie haben noch eine Mama, das macht mich schon ganz froh. Also wirklich klingt so, ja.
Verstehe ich absolut. Merkt man ja auch selber jedes Mal, wenn man krank ist, dass man dann erst checkt, was das für ein Geschenk ist, gesund zu sein. Ne?
Genau.
Ja. Liebe Annette, wir ziehen jetzt beide noch eine Karte. Da steht eine Frage drauf, die wir uns ganz ehrlich gegenseitig beantworten.
Oha.
Zieh mal eine.
Zieh eine Karte.
Auch eine. Kannst du mir vorlesen? Das ist meine und ich lese dir deine vor.
Wodurch machst du dir dein Leben schwer?
Ich habe die gleiche.
Das war doch, das sind doch
jetzt Zinkte. Gar nicht. Nur manche sind doppelt, aber jetzt müssen wir sie beide beantworten. Also ich mache mir mein Leben schwer dadurch, wenn ich die Erwartungen anderer versuche zu erfüllen und das zu oft nacheinander, sodass ich zu wenig Zeit für mich habe oder so über meine Grenzen gehe. Und das merke ich auch oft, wenn ich so schaffe, dann Termine nicht abzusagen, obwohl ich jetzt gerade mal Zeit für mich bräuchte. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen dann, obwohl ich ganz verständnisvoll bin, wenn mir jemand absagt. Vor allem, wenn er sagt, ich brauche mal Zeit für mich. Und dieses schlechte Gewissen, dadurch mache ich mir mein Leben schwer.
Ja, kann ich das übernehmen?
Nee, du musst was Eigenes haben.
Musst du was Eigenes, aber es ist.
Sei also, doch mal innovativ jetzt.
Los. Kann ich nicht eine andere Karte ziehen? Nee, geht nicht, ne? Nee, aber ich finde, sie ist eigentlich ganz ähnlich bei mir, ehrlich gesagt. Manchmal macht man sich das Leben schwer, durch irgendwie alles perfekt machen zu wollen und alle sollen glücklich sein und man selber vergisst er da total dabei. Und man kann ja gar nicht immer alle glücklich machen, wenn man selber gar nicht mehr existiert.
Oder?
Das funktioniert ja gar nicht.
So absurd, aber man gerät da immer wieder rein. Toll. Also ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit und für das schöne Gespräch und wünsche dir einen tollen, innovativen Tag.
Danke. Vielen Dank.
Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.